Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei.
040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und heute sitzen der Kollege Matthias Igne und ich uns mal wieder gegenüber in unserem Podcaststudio. In diesem Podcaststudio, Matthias, saßt du diese Woche mit?
Peter Tschentscher, der hat auf meinem Platz gesessen. Ich bin also ein bisschen, fühle ich mich jetzt wie ein Bürgermeister.
Sehr gut. Und ich saß vorhin noch mit dem Botschafter Israels hier, der auch aus bestimmten Gründen da war. Und damit sind wir schon bei unseren Themen heute. Thema Nummer 1, da geht es um ein Lieblingsthema vieler Hamburgerinnen und Hamburger, nämlich um die sogenannten E-Scooter. Wir haben uns mal umgeguckt, E-Scooter, wie haben die sich eigentlich entwickelt und dabei Erstaunliches festgestellt, du bist da sehr zahlenfest. Man kann sagen, die E-Scooter werden etwa 4-mal so gut benutzt wie die Stadträder. In Klammern, die Stadt, das Stadtrat wird ja von der Stadt und von der Deutschen Bahn subventioniert. Das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2, da sind wir bei den Zweifeln des Bürgermeisters und auch wieder nicht. Der Bürgermeister zweifelt offensichtlich an einem großen Hamburger Vorzeigeprojekt und er zweifelt, glaube ich, nicht an seiner weiteren Laufbahn. Thema Nummer 2. Thema Nummer 3, 2-mal Hapag-Lloyd. Da geht es einmal um den Aufsichtsratsvorsitzenden. Das haben wir exklusiv vermeldet, dass der wechselt. Und dann geht es halt um die Frage, klappt das mit der Fusion, ist zu viel gesagt, mit der Übernahme der israelischen Reederei ZIM. Thema Nummer 3. Thema Nummer 4, da will ich berichten über einen Schockanruf, auf den ich fast reingefallen wäre, weil die Stimme, die mich anrief, die Stimme meines Sohnes war und krass, ich sie nicht als KI in dem Moment enttarnt habe. Und dann ist mein anderer Sohn mir zur Hilfe gekommen, erzähle ich nachher. Und Thema Nummer 5, da will ich von meinem kleinen Ausflug aus nach Berlin erzählen, wo ich, für den ich übrigens sehr lange gebraucht habe, um nach Berlin zu kommen von Hamburg, das werden auch viele kennen, und wo ich unser aller Bundeskanzler unter anderem getroffen habe, lieber Matthias. Aber wir legen los. E-Scooter ist etwas, ist ein Fortbewegungsmittel, das dir gar nicht behagt. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, wobei ich gebe ehrlich zu, dass ich auch schon damit gefahren bin.
Ach.
Also man muss ja alles das, was man bewertet, auch mal ausprobiert haben. Es ist auch ganz bequem. Allein das Versprechen und das, was man allgemein mit diesen Rollern verbindet als wichtiger Beitrag und Instrument der Verkehrswende, da muss man ganz ehrlich sagen, es ist alles, aber kein Beitrag zur Verkehrswende.
Warum nicht?
Naja, weil inzwischen alle Zahlen darauf hindeuten, dass 3/4 der Fahrten, die man mit diesen Rollern unternimmt, andere Fahrten ersetzen, aber nicht, wie uns damals versprochen wurde, Autofahrten, sondern Fahrten mit dem eigenen Fahrrad oder mit einem Stadtrad, mit dem Bus oder der Bahn oder zu Fuß. Und wenn man dann auch weiß, dass rund 20% der Fahrten aus Jux und Dollerei gemacht werden, das heißt, es sind keine Ersatzfahrten, sondern es sind Fahrten, die man nur macht, weil da gerade ein Roller steht, weiß man, dass gerade mal 3% der Fahrten, die mit diesen Rollern unternommen werden, wirklich ein Auto ersetzen. Und wenn man dann sieht, was es für Kosten verursacht, wenn man dann sieht, wo diese Roller überall rumstehen, wo sie auch den Verkehr behindern. Ich bin, wie du weißt, ein begeisterter Fahrradfahrer und das sind einfach inzwischen Stehimwege, die vorzugsweise immer quer auf den Radwegen geparkt werden. Da komme ich zu der Erkenntnis und die schreibe ich auch in meiner Kolumne auf, dass Hamburg sich entscheiden muss, was die Stadt sein will. Will sie die Stadt der Roller sein oder will sie eine Fahrradfahrstadt sein? Und das ist eine Entscheidung, da bin ich gespannt, wie die Entscheidung ausfällt.
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, verbessere mich da immer, wenn ich da die falsche Erinnerung habe, werden die E-Roller ja deutlich mehr benutzt als die Stadträder.
Ja, klar.
Man hat das Gefühl, dass die Stadt sich schon entschieden hat.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen, also die Geister, die sie riefen wie beim Zauberlehrling, werden sie nicht mehr los oder sie haben auch, glaube ich, nicht die ganz große Lust, weil auf der einen Seite gibt es viele begeisterte Nutzer, gerade Jüngere fahren total gerne mit diesen Rollern. Aber, und das ist der Punkt, wenn man sie einführt unter der Voraussetzung, wir wollen einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten, wir wollen die letzte Meile, so wurde sie damals eingeflogen, zu Bussen und Bahnen noch einfacher machen und dann nach 5 Jahren oder nach inzwischen bald 7 Jahren zur Erkenntnis kommt, ja, also die Ziele haben wir alle verfehlt, aber es ist ein schönes irgendwie Fortbewegungsmittel für 14-Jährige. Dann, finde ich, muss Politik auch mutig genug sein und sagen, okay, das hat das Ziel nicht erreicht, wir müssen nochmal neu denken.
Wird das so kommen, weil das ist ja dann eine Entscheidung gegen, also es ist gegen die Abstimmung mit den Rädern sozusagen. Also man kann das ja, ich sehe das ja überall, es ist einfach so unglaublich praktisch. Du musst mal irgendwie vom Bahnhof schnell irgendwie ins Büro und denkst dann so, oh, kann ich jetzt zu Fuß gehen? Das mache ich immer. Ich bin ja so ein begeisterter Schrittezähler und habe mir für dieses Jahr vorgenommen, im Schnitt auf mindestens 9000 Schritte zu kommen pro Tag.
Aber das hat übrigens Hans-Olaf Henkel auch.
Ja, danke schön.
Hast du mit ihm was gemeinsam? Oh
Gott, der ist 80 oder so, ne? Ja.
Ja, als er mir das erzählte, war er noch ein bisschen jünger. Das war so vor 5 Jahren.
Okay, dann hat er es vielleicht
auch schon. Habe ich ihn zusammen mit Klaus-Michael Kühne getroffen und Klaus-Michael Kühne sagte immer zu ihm, was wolltest du eigentlich bei der AfD?
Also ich würde damit sagen, also die Entscheidung ist ja eigentlich, es ist bequem. Die Entscheidung ist jetzt getroffen und wegnehmen kann man das nicht wieder. Außerdem ist es ja ein rein...
Ja, weiß ich nicht. Wenn du in andere Städte guckst, und da wird es ja dann richtig interessant. Paris hat es ja gemacht. Da hat ja offenbar auch eine Mehrheit sich dafür ausgesprochen in einem Plebiszit. Wenn du nach Holland guckst, allgemein hin ja unser Traumland von Fahrradmobilität, die haben überhaupt keine Rolle in den meisten Städten. Wenn du nach Skandinavien guckst, total harte Bedingungen. Und wenn du dann wieder zurückkommst aus diesen Städten, und in Hamburg stehen sie überall im Weg. Da stelle ich mir schon die Frage, was soll das? Weil das ist ja auch volkswirtschaftlich. Und jetzt kommt der kleine Ökonom in mir durch. Nun bin ich das allerletzte, was Deutschland braucht. Das sind alles Anbieter aus dem Ausland mit Rollern aus China, die offenbar darauf hoffen, gutes Geld zu verdienen und vom Staat dafür subventioniert werden. Weil die Gebühren, die sie bezahlen müssen, sind verschwindend gering. Und gleichzeitig unterhält man ein teures Stadtratssystem. Die Nutzungsgebühr, die die Stadt dafür bezahlt von der Deutschen Bahn, ist geheim. Die würde ich gerne mal bekommen. Aber es ist klar, wir zahlen was dafür. Wir bezahlen ein Angebot, was im Augenblick abschmiert, weil wir die private Konkurrenz hofieren und ihnen Bedingungen geben, die der Stadtrat niemals hatte. Nämlich überall verfügbare Roller, die man überall abstellen kann.
Wo du das erzählst?
Du siehst, ich komme da schon wieder ein bisschen in Thermik. Aber ich verstehe es nicht. Also... Es ist ein Etikettenschwindel zu sagen, das ist unser Beitrag zur Mobilitätswende. Der Beitrag zur Mobilitätswende ist nicht null, der ist minus 100. Denn du musst ja sehen, dass damit auch eine Umweltverschmutzung erreicht wird. Wenn ich Fahrten aus Jux und Dollerei mache oder Fahrten mit diesem E-Roller parallel zu Fuß gehen, habe ich natürlich einen höheren CO2-Ausstoß, als wenn ich im alten System verhaftet geblieben wäre.
Und da könnte man jetzt anschließen und sagen, naja, mit unseren Klimazielen, spätestens mit dem neuen Heizungsgesetz oder Heizgesetz, wie immer man das nennen möchte, wird es ja sowieso schwierig. Wir recherchieren ja gerade, was bedeutet eigentlich dieses neue Heizgesetz für das Ziel Hamburgs im Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Denn theoretisch, auf Bundesebene heißt es jetzt, du kannst dir Gasheizung und Ölheizung einbauen, wie du lustig bist. In Hamburg geht das natürlich nicht, wäre es total kontraproduktiv, weil Hamburg dann sicher im Jahr 2040 nicht klimaneutral wäre. Ist aber ein anderes Thema.
Ich würde dir den Wetter anbieten. Ich glaube, dass Hamburg im Jahr 2040 nicht klimaneutral sein wird.
Jetzt erst recht nicht.
Weil ich es gut finde, sondern weil wir inzwischen ein Shift erleben, auch wieder weg von Umwelt- und Naturschutz, der hier in Hamburg, fürchte ich, auch ankommen wird. Und irgendwann wird man dann sagen, nee, die Ziele, die wir da beschlossen haben, machen wir nochmal neu.
Und ich finde es immer so, also ich kann es noch verstehen, wenn Leute sagen, okay, ich habe eine Gasheizung, die behalte ich noch. Aber wenn ernsthaft, ich finde, wenn heute jemand eine Heizung auswechselt und dann nicht... Und
sich eine neue Ölheizung kauft, dann, dem ist wirklich nicht zu helfen.
Dem ist nicht zu helfen und dann wirklich nicht auf eine Technologie, wie zum Beispiel die Wärmepumpe geht, die ja wirklich simpel zu verstehen ist und gut funktioniert. Ich verstehe es nicht, aber natürlich ist der Druck jetzt raus, ne, aus dem Kessel im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es geht ja auch viel um Symbolik. Ich finde, dass dieses ganze Heizungsthema sowas von also hochgejazzt wurde, auch durch manche Medien mit dem Heizhammer. Also da wurde so zugespitzt, dass es, glaube ich, jetzt dieser Regierung auch darum ging, deutlich zu machen, wir haben verstanden und wir kassieren dieses Gesetz. Ob das so klug ist und ob erst recht die Botschaft klug ist, zu sagen, auch ihr könnt euch auch eine Ölheizung einbauen, da wäre ich auch sehr, sehr skeptisch.
Wobei
ich war immer dagegen, eine funktionierende Gasheizung rauszureißen, weil auch das muss man ja mit grauer Energie betrachten. Aber das Signal zu setzen, Ölheizung geht auch schwierig.
Und vielleicht ist es aber auch so, dass wenn die Leute sich nicht gezwungen fühlen, nicht bevormundet fühlen, dann der gesunde Menschenverstand wieder einsetzt und man sagt, ach guck mal, ich kann Klima sparen, ich kann CO2 sparen, ich kann Kosten sparen und dann nehme ich vielleicht doch eine Wärmepumpe zum Beispiel.
Das Gute ist ja, dass wir mit dir in der Redaktion hier einen Wärmepumpen-Fanatiker haben und deshalb ja gewährleistet ist, dass Leserinnen und Leser von Abendblatt eigentlich immer wieder auch informiert werden.
Sie werden informiert, auch über das Gute. Und ich habe ja zum Beispiel gerade, das gebe ich gern zu, ich bin ja tatsächlich sehr zufrieden mit der Wärmepumpe. Jetzt wurde sie aber so laut, dass tatsächlich diese Wärmepumpe, die 5 Monate alt ist, ausgetauscht werden muss. Also ja, auch das gibt es.
Das Problem hörst du, ich habe vorhin noch mit jemandem zusammengesessen, der auch seit 2 Jahren eine Wärmepumpe hat und mir, nachdem er auch genau wie du in den ersten Monaten schier begeistert war, sagte, das Ding ist so laut geworden, ich bin so froh, dass es jetzt wärmer wird. Das ist halt auch eine Nebenwirkung, die wir ja in Ermangelung von harten Wintern auch nicht auf der Uhr hatten.
Ja, aber ich glaube, nee, ich habe mir ja auch in diesem harten Winter, der ja zum Glück jetzt vorbei ist, mir die gleichen Wärmepumpen an anderen Standorten angehört. Und die waren jetzt auch nicht ganz leise, wie ein großer Ventilator. Aber es ist ein Unterschied, ob du oder ob du hörst.
Aber das Problem ist ja auch, dieses Entfrosten, glaube ich, ne? Was ist dann
nee,
so
nee,
laut
nee,
macht,
das
oder?
Ist, das,
ah, gut, da, ich bin da, halt kein Wärmepumpen-Experte.
Da ist es wirklich so, also ich verstehe es auch nicht. Ich würde ja sagen, es ist einfach nur, es muss besser isoliert werden, der Heizkreis. Aber das ist jetzt, wie würde Robert Alexander sagen, das ist, führt jetzt sehr stark ins Detail. Thema Nummer 1.
Ich warte noch auf deinen Wärmepumpen-Podcast.
Der kommt noch. Thema Nummer 1 abgehakt, Thema Nummer 2. Du hast in diesem Studio Peter Schenscher, den Hamburger Bürgermeister, getroffen. Wir haben schon ein bisschen darüber uns unterhalten und du hast eine Sache gesagt, die ich interessant finde. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass der Elbtower auf jeden Fall weitergebaut wird, dass da ein Haken hinter ist, nach all dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und der Bürgermeister ist sich da noch nicht sicher?
Ja, er war zumindest, das hat mich auch überrascht, in seinen Aussagen nicht so klar. Also wir erinnern uns an die Pressekonferenz im Oktober. Da wurde ja auch schon das Preisschild quasi kommuniziert. Mhm. 595 Millionen Euro, ein stolzer Preis.
Für das Naturkundemuseum?
Für das, genau, da für einen Teil, für die, kann man sagen, die knappe Hälfte, was die Gesamtfläche betrifft, des Elbtowers. Das ist schon eine stolze Summe, so roundabout 13.000 Euro den Quadratmeter. Da sagen manche Holla die Waldfee. Aber das schien alles schon ja entschieden zu sein. Und jetzt sind wir ein halbes Jahr bald weiter und es wird weiterhin verhandelt und ein Selbstläufer ist das offenbar nicht, denn er hat gesagt, wir sind noch nicht am Ende und also es gibt keine Garantie, dass es klappt. Also er hat so ein bisschen auf der einen Seite Geschwindigkeit rausgenommen, auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal deutlich machen wollen, der anderen Seite, unser Angebot steht, nehmt es jetzt an. Mhm. Und das fand ich also erstmal so ein bisschen überraschend von seinen Aussagen. Also er geht ja jetzt am Wochenende online, da kann man das auch nochmal schön nachhören, was der Bürgermeister da gesagt hat. Und was ich auch ganz interessant fand, war erstmal so seine Erzählung. Ich habe ja immer so seit 5 Jahren diesen Podcast, stelle ich ja so ein paar Fragen zu Hamburg und da wurde er ein bisschen persönlich, erzählte mir, wie er so sein Leben als Erstsemester in seine Ente, er ist früher Ente gefahren, gepackt hat. Und dann nach Hamburg gefahren ist aus Oldenburg und dann da so eine Erstsemesterveranstaltung hatte. Da habe ich mir den kleinen, jungen Peter Tschentscher quasi als Student vorgestellt. Das war ganz interessant. Und vielleicht noch so eine Botschaft. Gibt ja immer einige, die sagen, ob der Bürgermeister irgendwie bis zum Ende der Legislatur durchhält. Da hat er zumindest kommunikativ sehr, sehr deutlich gemacht, dass er mindestens bis 2030, wenn nicht sogar darüber hinaus denkt. Und als wir so ein bisschen rumflaxten, ja, Olympia 2044, sagte er, da sei er so alt wie Kretschmann jetzt. Und wie wir wissen, ist Kretschmann auch noch Ministerpräsident in Baden-Württemberg, auch wenn er jetzt quasi bei der Wahl ja dann
Geschichte. Aber das ist ja interessant, weil ja, glaube ich, auch viele in Hamburg davon ausgehen, dass, oder ausgehen ist vielleicht das falsche Wort, aber sich vorstellen könnten, dass er in der laufenden Legislaturperiode vielleicht ein Jahr vorher dann übergibt an einen möglichen Nachfolger, so wie das einige getan haben, Rainer Hasselhoff zum Beispiel zuletzt.
Ole von Beust.
Ole von 2010 Beust, auch. Genau. Und das, da würde ich sagen, also das klang überhaupt nicht so.
Ja, wobei man muss natürlich fair sein, natürlich hat Ole von Beust auch abgesehen von wirklich richtigen Insidern, die ganz nah dran war, auch immer und öffentlich, wenn er gefragt wurde nach diesen Gerüchten, tritt er zurück, macht er irgendwie in der Mitte der Legislatur die Biege, hat er gesagt, nein, ich bin gewählt bis 2012. Weil in dem Moment, wo du auch nur einmal offiziell sagst, ja, kann ich mir vorstellen, bist du eine lame duck, dann kannst du eigentlich abtreten. Insofern ist das schon rhetorisch auch erwartbar, aber trotzdem fand ich es ganz lustig, weil er natürlich schon ein bisschen das Signal gesetzt hat, hey, ich habe Lust, ich habe auch Lust auf Olympische Spiele, ich habe Lust auf die Oper, ich habe Lust auf die Science City, ich habe sogar ein bisschen Lust auf das Naturkundemuseum im Elbtower. Also hat er schon so ein bisschen Signal gesetzt, hier Hamburg, da habe ich noch was zu gestalten.
Das finde ich fast noch interessanter als das mit dem Elbtower, weil ich so gedacht habe, nee, wenn der dann der längst amtierende Bürgermeister ist, dann ist auch gut, aber ist anscheinend
ja,
ist nicht.
Ja, muss man sagen, 2028 hat er Max Brauer eingeholt.
Genau,
ne?
Da das wäre dann. Schon mal, dann hätte er es ja 2030, hätte er es ja weit überholt.
Ja, ja, dann ist er,
dann ist er, also,
dann ist er fast so lange im Amt wie du.
Fast. Das, oder du bist ja noch länger im Amt, das ist ja schlimm.
Oh, das ist ja kein wichtiges Amt.
Doch, doch. Thema Nummer 3, zweimal Hapag-Lloyd, habe ich gesagt. Der erste Teil davon ist auch natürlich ein trauriger, wir haben darüber, glaube ich, schon mal gesprochen.
Ja.
Michael Behrendt, ehemaliger CEO von Hapag-Lloyd und langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender.
Eigentlich Mr. Hapag-Lloyd.
Hapag-Lloyd, super.
Also wer in Hamburgs Gesellschaft unterwegs ist, wird Michael Behrendt immer mit Hapag-Lloyd verbinden.
Einer der sympathischsten, freundlichsten, höflichsten Menschen, den ich überhaupt je kennengelernt habe, hatte in seinem Feriendomizil auf Sylt einen schweren Unfall, ist im Garten, das ist alles bekannt, deshalb würde ich nicht erzählen, auf dem Kopf gefallen, schwer verletzt, musste dann nach Flensburg gebracht werden, lag da so, hört man, länger im künstlichen Koma, ist jetzt dabei, sich zu erholen davon. Aber natürlich geht sowas wahrscheinlich nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Und deshalb hat jetzt der Aufsichtsrat eine Entscheidung getroffen, die er wohl treffen musste, rein rechtlich. Es gibt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Kai Gernandt, zu dem kommen wir gleich, das liegt nahe. Aber der Aufsichtsrat hat auch gesagt, sie sind fest entschlossen, Michael Behrendt auf diesen Posten wieder zurückzubringen, wenn es sein gesundheitlicher Zustand erlaubt. Das sei der feste Vorsatz. Das ist eine traurige Geschichte, weil er tatsächlich Mr. Hapag-Lloyd ist. Kai Gernandt, muss man sagen, deshalb gewählt, weil er sozusagen die rechte Hand von Klaus-Michael Kühne, wiederum derjenige ist, der den größten Anteil an Aktien hat an diesem Unternehmen.
Genau, die Chilenen haben ja auch noch einen großen Anteil, ne? Also das ist schon natürlich auch, muss man sagen, eine Machtverschiebung im Aufsichtsrat. Das war natürlich auch das Charmante bei diesen drei Großaktionären. Die Stadt hat ja auch noch 13%. Einzuhaben, der vielleicht so ein bisschen über den Dingen steht. Jetzt hat man einen Aufsichtsratschef, der einer Seite klar zugeordnet ist, nämlich der Kühne-Seite. Da muss man mal sehen, ob das vielleicht auch in den Aufsichtsrat so ein bisschen Unruhe reinbringt. Auf der anderen Seite ist Karl Gernandt auch sehr, sehr lange im Aufsichtsrat mit dabei, kennt sich natürlich da auch aus. Und ich glaube nicht, dass Hapag-Lloyd die Erfolgsspur, auf der sie derzeit ja auch wieder sind, dass sie die deshalb verlassen wird.
Und da kommen wir jetzt zu der guten Nachricht, in der Hoffnung, dass Michael Behrendt möglichst schnell wieder auf diesen Posten zurückkehrt. Liebe Grüße an dieser Stelle und weiterhin gute Besserung. Die gute Nachricht, wir haben ja schon drüber gesprochen, Hapag-Lloyd will als fünftgrößte Reederei der Welt die israelische Reederei ZIM übernehmen, ZIM. Das ist die 10. größte Reederei der Welt. Dann gäbe es eine enge Verbindung zwischen Hamburg und Haifa. Und ich hatte heute Morgen, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstagnachmittag auf, ich hatte heute Morgen Ron Prosor zu Gast.
Erzähl doch mal.
Das ist der israelische Botschafter in Deutschland. Erstmal natürlich immer eindrucksvoll, weil ich jetzt den direkten Vergleich habe diese Woche, weil ich am Montag Friedrich Merz getroffen habe mit vielen anderen Chefredakteuren in Berlin. Der hat exakt dieselbe Anzahl an Bodyguards dabei gehabt. Also hoch bewacht. Ich finde das auch schlimm, dass es in Deutschland so ist, dass Menschen wie er, israelische Schulen, jüdische Schulen, bewacht werden müssen.
Nicht nur in Deutschland.
Aber eben gerade in Deutschland. Ne? Dann habe ich natürlich mit ihm auch gesprochen, wie er das sieht, weil es gab ja zuletzt Kritik an diesem Deal, kritisch gesehen.
Gerade aus Israel.
Genau, kritisch gesehen wurde unter anderem natürlich, dass Katar und Saudi-Arabien über entsprechende Fonds an Hapag-Lloyd beteiligt sind. Es besteht natürlich immer die Sorge bei so einem Merger, dass irgendwie Arbeitsplätze verloren gingen. Aber er hat gesagt, ich zitiere das wörtlich, das ist eine Win-Win-Situation ohne Ideologie-Seminar. Das fand ich schön. Also es sagt, es lohnt sich für beide. Es lohnt sich für die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen, aber auch für die deutsch-israelischen Beziehungen überhaupt. Und er sagte, er hatte überhaupt gar keine Zweifel daran, dass es funktionieren wird, weil beide Beteiligte, also Hapag-Lloyd und ZIM, ihre Hausaufgaben gemacht hätten. Und das fand ich eine klare Aussage, die der Botschafter ja auch nicht einfach so macht, denn er hatte ein paar Zettel dabei auf dem Formulierung dazu standen. Und ich denke, dass er, weil er wusste, dass ich ihn darauf ansprechen würde, das war so vor ein paar Tagen geplant, das Gespräch, er wusste ja, dass es darauf kommen würde und dass er dann ja die Stimme Israels ist, in dem Fall. Und es klang, und es klang so danach, als ob das wirklich durchgeht. Und das wäre natürlich dann auch angesichts der Erfahrung, die israelische Reederei in diesem schwierigen Gebiet im Suezkanal, Rotes Meer und so gemacht hat, für Hamburg ein totaler Gewinn und umgekehrt auch. Also ich würde heute sagen, da kann man Haken hintermachen.
Ne? Also das ist ja immer ganz interessant, dass Merger und Übernahmen immer, ich erinnere mich da an die Hochzeit im Himmel damals, als Daimler Chrysler übernahm. Das ist noch eine Zahl, die ich aus meinem Volkswirtschaftsstudium im Kopf habe. Zwei Drittel dieser Merger und Übernahmen, die Erwartungen, die man an sie hat, enttäuschen. Das muss man halt wissen. Also am Anfang wird immer Großes erzählt und am Ende sind die Synergieeffekte gar nicht so groß. Aber da wirkt es auf den ersten Blick schon so, dass man sich gut ergänzt. Und zweitens, deshalb hat es mich jetzt nicht so überrascht, dass Primo auch gesagt hat, dass die israelische Regierung dafür ist, so ein extrem politisches Geschäft kann man natürlich nicht machen, indem man sich die vorher abgesichert hat. Also das wird die israelische Regierung nicht aus der Zeitung erfahren haben, dass Hapag-Lloyd daran interessiert ist. Und ich glaube auch die arabischen Anteilseigner, die wollen vor allen Dingen zweierlei. Sie wollen das Signal senden, dass sie maximal kritisch sind, weil das sind sie ihren Bevölkerungen schuldig. Vor allem aber wollen sie Rendite sehen. Und wenn Sie von der ökonomischen Vernunft dieses Deals überzeugt sind, werden Sie da auch keine Steine in den Weg legen. Und die Belegschaft, das ist so wie bei Hala, ne? Das haben Sie protestiert. Wir haben Sie gesagt, es darf keine Übernahme durch MSC geben. Und was ist geworden? Sie sind längst übernommen.
Aber das ist ja, glaube ich, immer der normale und auch verständliche Reflex, dass man dann gegen protestiert, weil man eben die Sorge hat, dass Arbeitsplätze verloren gehen können. Hier war aber die Frage, der Staat Israel hätte durch die sogenannte goldene Aktie, hätten die Chance, auch ein Veto einzulegen. Und das klang jetzt bei dem Botschafter, klang das nicht so. Also freuen wir uns darüber und kommen damit zu Thema Nummer 4. Das ist ein Thema, das würde ich gerne hier besprechen, obwohl es so ein bisschen aus dem Off, aber mir ist was passiert, was ich dachte, es passiert mir eigentlich nicht. Folgendes, es ist gar nicht lange her, vor 2 Tagen sitze ich brav an meinem Computer und plötzlich kriege ich einen Anruf unbekannt.
Unbekannte Nummer.
Nun muss man wissen, wir haben beim Hamburger Abendblatt gar keine Festnetztelefone mehr, sondern wir telefonieren über Teams. Das heißt, wenn jemand unsere Nummern anrufen, die ja zugänglich sind, kommt ein Anruf über Teams rein und der Anruf kommt über Teams. Ich nehme das an über den Laptop. Und höre plötzlich die weinerliche Stimme eines Kindes. Und höre nicht nur die weinerliche Stimme eines Kindes, sondern höre die weinerliche Stimme eines Kindes, die sich so anhört wie die Stimme meines Kindes. Und dann ist es, krass. Papa, 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 Papa. Ich sage, wer ist denn da? Sage jetzt mal den Namen meines Kindes. Ja, ich bin es. Ne? Im Nachhinein denke ich, wie schön blöd. Papa, ich habe einen Unfall gehabt. Papa, ich sage, was ist denn? Allmählich fängt mir an zu dämmern. Moment mal, das ist doch genau das, worüber wir immer berichten, so schockanrufmäßig. Papa, Papa. Denke, aber es ist aber die Stimme. So, dann kommt mein anderer Sohn dazu. Und in dem Moment, wo diese Stimme sagt, ich gebe dir mal den Polizisten, so, sagt mein anderer Sohn, Passwort. Weil wir in der Familie ein Passwort abgemacht haben für solche Fälle. Und in dem Moment, wo der Sohn Passwort sagt,
Lichter auf.
Legen Sie auf. So. Was ich aber, und deshalb will ich das hier erzählen und will damit auch alle anderen warnen, offensichtlich muss das irgendeine KI gewesen sein, die auf irgendeinem Weg die Stimme eines meiner Söhne abgefischt hat und mich dann mit dieser Stimme anruft. Es kann natürlich auch sein, habe ich überlegt, wenn jemand so, und dann bist du erschrocken. Ich habe gestern mit einer Psychologin darüber gesprochen.
Das ist ja genau
der Moment,
Überrumpelungsmoment.
Genau, ne? So. Und natürlich, wenn die jetzt gesagt hätten, überweisen Sie mal 5.000 Euro, hätte ich gesagt, genau. Aber was ich damit sagen will, ist, dass selbst, also was heißt jemand, aber ich habe so vielen Menschen schon vor Schockanrufen gewarnt und ich habe schon so viele Texte dazu gelesen, im Abendblatt gelesen, teilweise selber geschrieben und so weiter. Und dann stehst du da und in den ersten 10 Sekunden bist du selber völlig außerhalb der Spur.
Naja, mein Vater erzählte auch, dass letzte Woche ihm ein Mann angerufen hat, sich als Polizist ausgab und sagte, Mensch, hier seien gerade so viele Einbrüche. Sie würden das Angebot machen, dass sie die Wertsachen in Empfang nehmen. Und mein Vater war Gott sei Dank auch durch Abendblattlektüre aufgeweckt genug zu sagen, schöne Idee, aber schönen Tag noch und aufzulegen. Aber da ist schon, muss man sagen, wirklich eine Mafia unterwegs. Und ich glaube, wir können gar nicht oft genug darüber berichten und die Leute warnen. Denn die Geschichten, die man dann immer wieder hört, sind halt wirklich bitter und teuer.
Mein Vater, als ich dann darüber mit ihm sprach, sagte, dass ihm das 2 bis 3 Mal die Woche passieren würde. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und er sagte dann, er würde auch immer dann sagen, was ist das Passwort? Und neulich hätte einer gesagt, was denn für ein Passwort? Und da hatte mein Vater gesagt, schlimm, mit 86 gesagt, das Passwort ist Arschloch. Und hat dann aufgelegt. Aber das fand ich sehr cool. Aber ich wollte nur mal einmal eindringlich sagen, natürlich, wir kennen alle dieser Mechanismus, ich habe einen Unfall gehabt und so weiter. Und natürlich, mein Sohn war zu der Zeit auf so einer Probenfahrt mit der Big Band seiner Schule. Und der hätte natürlich nicht er angerufen, sondern es hätte der Lehrer angerufen, ja, und so weiter und so weiter.
Aber du denkst ja im ersten Moment.
Du denkst, aber dann, und dann hörst du, und das ist ja das Perfide, das, du hörst die Stimme deines Sohnes. So. Und auch mein anderer Sohn hat gesagt, das war er doch. Und dann habe ich nachgelesen, dass es relativ einfach ist, mit einfachsten von Telefonen Stimmen abzugreifen und die dann da entsprechend zu verarbeiten. Wie das dann sein kann, dass man dann an die Nummer kommt und so weiter, ist noch ein anderes Rätsel. Aber noch Leute, also wirklich in solchen Situationen, auch wenn es schwer fällt, einmal durchatmen, Ruhe bewahren und unbedingt, glaube ich, das ist das Wichtigste. Habt ihr sowas, ein Passwort für einmal? Wir haben in der ganzen Familie ein Passwort und wann immer jetzt irgend sowas ist, sagt einer Passwort. Und wenn der andere das Passwort nicht weiß, haben sie verloren. Und ich glaube ja, wenn die das da hören, meistens die Scheiße, die haben ein Passwort, das knacken wir ja nicht.
Auf jeden Fall eine gute Idee.
Gute Idee. Haken dahinter. Montag, lieber Matthias,
war musst ich, du erzählen, hast du Friedrich Merz?
Nein, es war eine Chefredakteurstagung der Deutschen Presseagentur, wo ganz viele Chefredakteure von allen möglichen Zeitungen aus Deutschland hingekommen sind, in Berlin. Und da muss man nochmal sagen, da ist mir nochmal klar geworden, was das bedeutet, im Moment nach Berlin zu fahren. Das sollte um 10 Uhr losgehen und ich bin um 4:15 dann aufgestanden, um 6:08 Uhr den Zug zu bekommen. Ich komme ein bisschen von außerhalb und du ahnst es, dieser Zug kam nicht nur zu spät. Ich setzte mich in den Zug und rechnete aus, dass wenn er jetzt in 1 durchfahren würde, wie er es normalerweise macht, ich noch 3 Minuten Zeit hätte, um den Anschluss nach Berlin zu kriegen. Und in dem Moment sagt die Zugbegleiter, meine Damen und Herren, anders als vorgesehen fährt dieser Zug nicht nach Hamburg Hauptbahnhof, sondern wird umgeleitet nach Hamburg Altona. So dass ich dann die,
was aber auch schön ist.
Ist schön, insbesondere um 6.35 Uhr, war ich von 6.35 Uhr bis 7.35 Uhr bin ich durch Altona und Ottensen gegangen.
Hättest mich angerufen, hättest bei uns einen Kaffee gekriegt.
Ja, das wäre sehr weit weg gewesen davon, aber hätte man in der Zeit sogar noch geschafft und war dann alles in allem so nach 5 Stunden nach, nenne ich nicht mal, nach 6 Stunden Abfahrt in Berlin. Also es war schon so, dass ich dachte, war dieser die Tagung, eine dieser Tagungsordnungspunkte war Gespräch mit Friedrich Merz, der etwas zu spät kam, weil er beim Zahnarzt war.
Beim Zahnarzt?
Da.
Wahrscheinlich waren so viele Ukrainer da.
Da musste ich so lachen. Also er hätte es behauptet und hätte wohl Zahnschmerzen. Und ich stelle mir das dann so vor, dass er auf dem Stuhl sitzt und rechts und links diese Bodyguards. Also man darf nicht alles erzählen, aber was ich interessant fand und worüber ich mit dir sprechen wollte, weil das auch wieder an Tschentscher anknüpft. Unser lieber Kollege Sven Gößmann, der Chefredakteur von der Deutschen Presseagentur, hat ihn dann mehrfach die einfachste Frage der Welt gestellt. Was ist das für einen Bundeskanzler? Was ist die einfachste Frage? Wo du die Antwort immer ja sein muss. Kommst nicht drauf, die Frage ist, treten Sie wieder an.
Ach so.
Und ich erinnere mich an ein Interview mit, da waren wir bei ungefähr nach einem Jahr im Kanzleramt bei Olaf Scholz. Und dann stellte ein Kollege die Frage, wollen Sie denn nochmal antreten? Und dann sagte Olaf Scholz, was soll die Frage? Selbstverständlich.
Ich finde die Frage aber auch wirklich ein bisschen, wie soll ich sagen, also ohne Sven Gößmann zu nahe zu treten, nach einem Jahr nicht die allererste Frage, die mir einfällt.
War auch nicht die allererste, war so ein bisschen so, es ging jetzt darum, dass ja sein Vater 102 Jahre alt geworden ist und es ist, glaube ich, immer dieses Spiel mit dem 70 Jahre alten, aber ja sehr aktiven und sehr fitten Bundeskanzler. Und was ich dann aber so schwierig finde, da kannst du sagen, ey Alter, oder Alter, so würde ich mir sagen, sagen Sie mal, was für eine dämliche Frage, das kann man ja gut sagen, aber er grinste die ganze Zeit. Nur es wurde diese Frage wurde immer und immer wieder gestellt, genau wie die Frage dann, wer könnte denn Kandidatin für die Bundespräsidentin sein? Und da verstehe ich nicht, warum. Und da tut er sich ja schwer, warum er nicht einfach sagt, na klar, will ich nicht nur eine Legislatur machen. Weil was ist das umgekehrt? Warum macht er das nicht? Weil er offensichtlich niemanden in der eigenen Partei vergrätzen will? Weil er davon ausgeht, dass in der Partei viele sind, die hoffen, dass er nach 4 Jahren genug hat?
Ist doch nachvollziehbar. Also wenn ich alle ein bisschen im Unklaren lasse, müssen zumindest die Wüstens und Söders dieser Welt sich ein bisschen mit der Kritik zurückhalten. Denn man weiß ja nicht, was er plant. Und wenn er wirklich in 3 Jahren sagt, alles gut, dann wäre es schon hilfreich, seine Zustimmung quasi zu haben. Deshalb disziplinierte damit so ein bisschen die potenziellen Nachfolger. Finde ich nachvollziehbar, aber wenn das im Augenblick Deutschlands größtes Problem ist, dann glückliches Deutschland.
Nein, natürlich, das ist nicht. Das Problem ist zu sagen, die Sachen, über die er dann gesprochen hat, das war hochinteressant. Was er gesagt hat, ist alles unter 3. Darüber darf ich hier nicht sprechen, muss es für mich behalten, bis ich es dann doch eines Tages auf Versehen ausplaudere. Nee, das nicht. Also, es war eine interessante Woche. Nächste Woche.
Was hast du denn für einen Eindruck von ihm gehabt? Also, hat er dich überzeugt?
Fandest
du ihn stark oder fandst du ihn eher?
Also, ich muss sagen, ich höre ihm gern zu. Ich finde, er ist gut so in der Kommunikation. Ich habe trotzdem das Problem, das kommt ja nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Regierungssprecher. Er ist schon auch so ein bisschen grundbeleidigt, was die Berichterstattung über ihn anbelangt. Weil ja, es schimmert immer dadurch irgendwie, ach, es hat sowieso keinen Sinn. Egal, was ich mache, ihr findet das sowieso nicht toll, was ja nicht stimmt. Und ich finde so...
Das ist interessant jetzt, weil das ist ja was, hast du gerade auch gesagt, was man bei Peter Tschentscher auch manchmal merkt. Mhm. Und wenn man das inzwischen so oft hört, gut, Olaf Scholz hat ja immer gesagt, never complain. Ist da vielleicht manchmal auch was Wahres dran? Also wir suchen, und mit wir meine ich schon unsere Medienzunft, wir suchen natürlich auch, weil es sich besser verkauft, weil es sich besser klickt, weil es die Leser fasziniert, immer das Negative raus und sehen das Positive vielleicht nicht ausreichend groß. Und das führt dann dazu, dass auf der anderen Seite Politik, die ja nun wirklich einen Knochenjob macht, sich, glaube ich, ja unzureichend gewürdigt fühlt, dass ist auf der einen Seite nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite ist so das Geschäft. Da muss man, glaube ich, mit leben in der Politik.
Und ich finde, bei ihm es kommt noch was anderes hinzu, dass also er hat lange nicht das gemacht, was er gesagt hat und das gesagt, was er gemacht hat.
Das kann man nicht behaupten.
Und das ist, glaube ich, so ein Kernproblem. Und ja, wenn sie jetzt tut sich was mit dem Heizungsgesetz, da tut sie jetzt was. Ne? Ich bin gespannt, ob sie auch bei der Förderung, wir erinnern uns an Jens Spahn, von dieser Förderung bleibt nichts übrig. Ob das wirklich so bleibt, weiß ich nicht. Aber entscheidend ist halt, und das ist, glaube ich, ich höre ihm gern zu und ich finde, er ist ein Bundeskanzler, der einen guten Auftritt hat, den man gut versteht. Allein das Sagen an sich, wie heißt es irgendwie, machen ist krasser als wollen, der alte Sponti-Spruch. Und das vermisse ich bei ihm, aber vielleicht kommt das jetzt.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich finde auch, das ist natürlich ein Problem. Seine große Stärke ist seine Rhetorik. Und wenn er diese Rhetorik selbst schon entzaubert hat in diesem einen Jahr, dass er halt nicht unbedingt das gemacht hat oder oft das Gegenteil von dem, was er gesagt hat, dann wird diese Waffe der Rhetorik stumpf.
Ja.
Und das ist natürlich ein Problem, wobei ich ihm zumindest in einem Punkt recht gebe. Ich finde, so schlecht, wie die GroKo gemacht wird, ist sie gar nicht. Also zum Beispiel, ich habe das ja auch neulich schon kommentiert. Ich weiß, dass da viele Kollegen den Kopf geschüttelt haben. Ich finde, dass Dobrindt zum Beispiel einen super Job macht. Mhm. Jetzt auch in dem Moment, wo er jetzt quasi gegen die Erwartung der Rechten ganz deutlich sagt, nach 3 Monaten dürfen Asylbewerber arbeiten. Mhm. Super. Damit endlich mal so eine alte Forderung abgeräumt. Das ist die Möglichkeit einer Integration. Das ist auch die Möglichkeit, Sozialkassen zu erleichtern. Das ist einfach Realpolitik. Und das sehen wir an manchen Stellen, aber wir sehen es nicht ausreichend groß. Vielleicht bedarf es da eines großen Wurfes, Rentenreform, keine Ahnung, aber ich würde sagen, die Messe ist noch nicht gelesen, was diese GroKo hinbekommt. Insofern geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit
bewerten dann später. Das ja sowieso. Und uns geben wir jetzt nicht mehr Zeit, weil wir sind schon durch. Du hast nächste Woche Urlaub, das heißt aber nichts Schlimmes. Also heißt es schön doch, für dich.
Für die Zuhörer natürlich für viel Schlimmes.
Nächste Woche ziehen wir mit unserem lieben Kollegen Christoph Rybacek ein großes Zwischenbilanz zum Blogprozess mit einer neuen exklusiven Nachricht, die mich, glaube ich, jetzt schon mal anteasern kann. alle, die sich fragen, Moment mal, hatten die nicht gesagt, dass der Haider sich diese Woche auch mit dem Christian Lindner treffen wollte? Das stimmt, das war eigentlich für 16.30 Uhr geplant. Christian Lindner hat mich eben angerufen und das abgesagt und ich erzähle das deshalb, weil der Grund so herrlich ist und ich ihn wirklich gut finde. Er hat gesagt, er hat ein Betreuungsproblem. Also er hat ein Betreuungsproblem, es reicht nicht, wenn er heute Abend um 8 in Berlin ist oder um 7, sondern er muss schon um 18 Uhr in Berlin sein, weil er auf sein Kind, ich sage mal jetzt nicht, ob Tochter oder Sohn, aufpassen muss. Und ich finde das echt stark. Also, dass auch so ein Vater dann sagt, boah, ja, nun bin ich dran und halt mich auch da dran und dann sage ich mal dem Haider ab.
Der neue Christian Lindner.
Der neue Christian Lindner. Aber das Gute ist, er kommt, er holt das nach in den nächsten Wochen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Und allen, die Ferien haben, schöne Ferien, schönen Urlaub, schöne Skireise. Passt auf euch auf. Tschüss.
Danke und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.